Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Was tun, wenn Gott uns ruft? Das Thema von Gottes Berufung ist sehr spannend. Ein spannendes Thema, das nie enden wird in unserem Leben. Dass Gott ruft, ist an sich schon etwas so Atemberaubendes, das uns staunen lässt. Ich meine, der allmächtige Gott spricht. Er ruft uns kleine Menschen an. Warum? Wir schauen uns die Berufungsgeschichte des Mose an. Heute haben Sie schon gehört und hören mit offenen Herzen zu, was Gott uns persönlich heute sagen möchte. Und im Wort Gottes heißt es ja, wenn du kommst, also wenn du kommst zum Gottesdienst, dann komm mit offenem Herzen, dann komm, um zu hören. Also fokussier dich auf das, was hier passiert. Sei da mit deinem ganzen Wesen, sei da mit deiner ganzen Konzentration. Was tun, wenn Gott ruft? Ich möchte zunächst drei Punkte beleuchten, was sozusagen die Vorbereitung für diesen Ruf ist. Nämlich Gott wartet, Gott spricht und Gott heilt sein Herz. Und an dem vierten Punkt möchte ich dann eingehen auf die Berufung. Gott beruft. Und währenddessen geht es immer wieder um Mose und um uns, wie wir darauf reagieren können. Punkt 1, Gott wartet. Ja, wo wartet Gott denn? Mose befindet sich sozusagen auf dem Abstellgleis. Er war groß geworden auf dem Hofe des Pharao. Wir erinnern uns, wunderbar gerettet, aus dem Schilf des Nils gezogen, wächst er in zwei Welten auf. Zunächst bei seiner eigenen Mutter, die als Amme dient, und später bei der Tochter des Pharaos. Und dann, als er älter geworden ist, fällt ihm die Ungerechtigkeit auf, unter der seine jüdischen Mitmenschen leiden. Er greift durch, er erschlägt einen Ägypter und muss fliehen in die Wüste. Dort hütet er Schafe, gründet eine Familie und macht sozusagen einen Verlegenheitsjob. Berufen zu etwas Höherem, so dachte er, musste er sich nun vorkommen wie auf dem Abstellgleis. Vielleicht hat er auch weitgehend verdrängt, was war, möchte gar nicht mehr drüber nachdenken, keine Ahnung, und einfach nur vergessen. Auf jeden Fall ist er mitten im Alltag, mitten in der absoluten Normalität des täglichen Einerlei, der Pflichten und der harten Arbeit. Jahre sind vergangen und deswegen Gott wartet. Gott wartet bis zu seiner eigenen festgesetzten Zeit. Gott ist souverän, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch für unser Glaubensleben. Er bestimmt, nicht wir. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ja, wir machen uns Gedanken, sagen, Gott, und jetzt muss doch, und jetzt müsste doch, und Gott hat seine eigene Zeit. Vielleicht geht es dir ja auch so, da waren Gedanken, da waren Träume in deinem Leben, da waren Vorstellungen, wie Gott handeln müsste, da war dieses Gefühl des Aufbegehrens gegen Ungerechtigkeit, des Verbessernwollens dieser Welt, da war ein Gefühl, dass du bereit bist aufzubrechen, etwas Großes zu erleben, aber es ist nichts als Alltag geblieben. Wir alle haben einen Alltag, der uns einnimmt. Einen Alltag vielleicht, an dem nichts Großes und Weltbewegendes passiert. Was lernen wir hier? Dass Gott wartet. Er hat seine Zeit, er hat Zeit. Er schaut, ob wir uns bewähren. Er schaut, ob du treu bist. Denn Gottes Berufung erfordert Gottes Arbeit an unserem Herzen. Vielleicht sagst du, Gott hat mir seine Pläne noch nicht offenbart. Ich habe da noch nichts Großes erlebt. Dann will ich dieses Wort heute ermutigen. Mach dir keine Sorgen. Gott hat seine Zeit mit einem jeden von uns. Und der Alltag, die Normalität, die Routine, auch im Geistlichen, ist der Ort, wo Gott auf uns wartet. Sogar heute. Wo wir auf ihn warten. Sind wir treu? Zweitens, Gott spricht. Und dann passiert es urplötzlich, Gott tritt aus der Verborgenheit heraus. Er macht Mose neugierig. Es heißt, der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Viele Ausleger sehen in dem Engel des Herrn, der immer wieder erwähnt wird im Alten Testament, den Herrn Jesus. Ein Busch, der nicht verbrennt obwohl er brennt. Mose geht hin und er spricht ihn Gott an, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Das heißt, hier ist ein Moment großer Ehrfurcht und Heiligkeit. Etwas, was heutzutage vielen fremd geworden ist. Erstmal ist hier Abgrenzung. Ein unheiliger Mensch steht vor einem heiligen Gott. Tritt nicht herzu, es ist heiliger Boden. Mose muss verstehen, mit wem er es hier zu tun hat. Mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott seiner Väter. Und später dann wird es heißen, weil Jesus diesen Abstand zwischen Gott und uns überwunden hat und er unsere Unreinheit am Kreuz getragen hat, so lasst uns nun hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Die Zeiten haben sich geändert, wie wunderbar. Aber bleiben wir nochmal bei dem Gedanken, dass Gott spricht. Von Anfang bis zum Ende der Bibel ist es eine Wesensart Gottes. Es ist die Wesensart Gottes auch, dass er redet. Er redet gerne mit seinen Menschen. Er will, dass wir Menschen seine Stimme hören. Er will, dass du seine Stimme hörst. Gott will, dass es zu einer Begegnung kommt, zu einer Beziehung mit ihm. Und dazu ist Kommunikation nötig. Mose, sagt er, Gott kennt den, den er anspricht. Gott kennt auch dich. Er kennt auch mich. Das ist erschreckend und zugleich auch beglückend. Wie kann er uns ansprechen? Wie hat er dich angesprochen? Ich erinnere mich, wie er mich angesprochen hat und ich wusste auf einmal, er kennt mich. Er durchschaut mich. Er sieht mich. Er spricht mich an und er kennt mich ganz persönlich. Es war wie, als ob ich, alle meine Haare sind gezählt auf meinem Haupt. Er sieht mich. Auf einmal war diese Decke weg. Auf einmal wusste ich, dass ich wusste, Gott, du bist ja da. Du bist wirklich da. Bei Mose sprach Gott durch den Engel des Herrn im Dornbusch, ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Wo ist der Ort, wo Gott heute wohnt, sich offenbart? Nicht mehr Sinai, nicht mehr Bethel, nicht mehr Jerusalem, Jesus Christus. Denn Jesus sagt selbst einmal im Johannesevangelium ganz am Anfang, wahrlich, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Jetzt geht es um Jesus Christus. Er ist der Ort, wo Gott sich entschieden hat zu wohnen, durch den er sich vollkommen offenbaren will. Hier zeigt Gott sein menschliches Angesicht, hier offenbart er sich uns. Durch ihn offenbart er sein Wesen, seinen Willen, seine Art. Auch ich musste damals wissen, als ich 22 Jahre alt war, ja, wer ruft mich denn da? Wer ist denn dieser Gott? Ich war ja auf der Suche. Überall habe ich gesucht, im Buddhismus, im Islam und also in New Age und so. Ich war einfach auf der Suche nach Gott, nach dem Übernatürlichen, nach dem Spirituellen und so weiter. Und er führte mich zu Christus. Und zum Evangelium, und mir war plötzlich klar, dass ich dem Gott meiner Vorfahren, meiner Tradition, dem Gott, dem Vater Jesu Christi begegnet bin. Nicht irgendeinem fremden Gott, nicht Buddha, nicht Allah, nein, dem Gott der Bibel. Gott spricht auch heute noch durch das Wort der Schrift, er spricht durch Rhema-Worte. Ja, es gibt zwei Worte im Griechischen, Logos, das Wort des auch der Christus, auch das geschriebene Wort. Und es gibt Rhema. Rhema ist sozusagen Worte, die direkt in unser Leben gesprochen werden. Direkt, die uns treffen, wenn wir die Bibel lesen und sagen, wieso spricht mich das jetzt an? Weil es auf unser Leben passt, weil Gott uns jetzt was sagen will. Weil Gott jetzt etwas uns kundtun möchte. Und Gott will reden. Hast du ihn schon mal reden gehört? Die Sache ist, er redet ständig. Die Frage ist, ob wir hören wollen. Gott ist für uns da und er will zu uns sprechen. Und hier, wo wir sind, ist es gut. Da, wo du jetzt bist. Gott hat uns ja für seine oder in seiner neutestamentlichen Gemeinde Gnadenmittel geschenkt, ja, durch die er uns begegnen möchte. Das heißt die Gemeinschaft. den Gottesdienst heute, ist ein guter Ort, wo du bist. Das Abendmahl, das wir jetzt dann gleich empfangen, den Lobpreis. Heute Abend wird es mehr das Thema sein, das Bekenntnis unserer Sünden zum Beispiel. All das sind Mittel, wie Gott sich uns kundtut. Und das Bekenntnis der Sünde zum Beispiel ist eine ganz wichtige Möglichkeit, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Wenn unbekannte Sünde in mir ist, dann verschließt mich das vor dem Reden Gottes. Dann will ich eigentlich ja ihn nicht hören, weil ich will ja etwas verstecken. Und vielleicht ist mein Herz hart geworden durch Unversöhnlichkeit. Wer Unversöhnlichkeit hat, wer nicht vergeben kann oder will, der wird Gottes Stimme nicht hören, außer geh hin und versöhne dich. All das sind Mittel. Gott tut sich uns kund. Gott spricht, aber wollen wir ihn hören? Wollen wir ihm unser Herz geben? Wollen wir ihm ganz unsere Aufmerksamkeit schenken? Frag dich mal, wem deine Aufmerksamkeit gehört. Ich meine, alles fordert unsere Aufmerksamkeit. Und das ist gar keine Frage. Gott weiß ja, wo wir leben. Aber es ist immer noch die Frage, ob wir ihm auch unsere Aufmerksamkeit geben, und zwar die höchste. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann teilt Gott sein Herz mit uns. Gott will nicht allein angebetet werden, gefeiert werden, sich selbst genießen. Nein, er ist aus der Verborgenheit herausgetreten, weil er ein Werk der Befreiung in Gang bringen möchte in dieser Welt. Er zeigt sich zunächst dem Mose, wie sehr er an uns Menschen, an seiner geschaffenen Welt interessiert ist, natürlich besonders an seinem Volk damals. Und Gott wird für sein Volk aktiv. Die spontane Aktivität von Mose für Israel für Israel damals hat ja nichts gebracht. Ihr erinnert euch, ja, diese Ungerechtigkeit, Mose tötet den Ägypter. Das ist auch für uns eine wichtige Lektion. Für uns Christen. Unser Haupt ist Christus. Und von ihm muss die Initiative kommen. Eigenmächtigkeit in der Kirche Jesu Christi ist keine gute Idee. Und wenn es noch so tolle Ideen sind, die wir haben, und noch so Eigenmächtigkeit, so wir zeigen es schon. Herr, du wirst doch segnen, was wir tun. Diese Haltung, wir müssen da wegkommen von. Und uns aufrichten zu Christus und sagen, Herr, du bist das Haupt, wir sind die Glieder. Was ist dein Wille für uns? Für uns als Gemeinde, aber für uns als Einzelne. Was willst du, dass ich tue? Und wir können uns anhand von Mose fragen, wo bin ich denn eigenmächtig in meinem Leben? Trauen wir Gott nicht zu, dass er das Seine tut? Gott sagt zu Mose, ich habe sehr wohl das Elend meines Volkes gesehen, auch wenn du vielleicht dachtest, Klammer, die Rettung mal schnell in die eigene Hand zu nehmen. Gott leidet mit, und zwar immer. Und in Jesus gibt er sich sogar hinein ins Leiden. Wenn Menschen unterdrückt werden, ausgebeutet werden, misshandelt werden, er sieht nicht darüber hinweg. Er sieht auch bei dir, was dir zugestoßen ist. Und Gott sieht bereits, was er tun will. Er will befreien. Er will auch ins gute Land führen, wo es Überfülle gibt. Gott teilt sein Herz mit Mose und er teilt sein Herz mit uns. Werd mal kurz still und sag, hast du schon mal erlebt, dass Gott sein Herz mit dir geteilt hat? Oder bist du so voll mit deinen eigenen Plänen und Gedanken? Oder ist da Raum? Würdest du es gern haben wollen, dass Gott sein Herz mit dir teilt? Es ist grundlegend. Wusstest du, dass es tatsächlich nicht darum geht, welche Pläne du für dein Leben aussuchst? Oder wie du denkst, dass Umstände verbessert werden oder die Kirche erneuert werden kann? Nein, wir haben das große Vorrecht, dass Gott sein Herz und seine Pläne mit uns teilen möchte. Und es geht im Eigentlichen darum, ob Gott unser Herz berühren darf mit seinem Erbarmen. Dass wir ihm erlauben, mitten im Alltag, jeden Tag, jeden Moment, wenn wir daran denken, sagen, Herr, zeig mir dein Erbarmen. Zeig mir, wie du denkst, wie du fühlst. Ob wir zulassen wollen, dass wir mit Gottes Augen in die Welt schauen. auf Menschen schauen, Umständen begegnen mit diesem Erbarmen. Wenn wir das wollen und wenn wir dazu bereit sind, dann folgt das Nächste und das Eigentliche. Gott ruft. Viertens, geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Und was ist seine Antwort? Wer bin ich, dass ich das tun kann? Es geht noch so ein bisschen hin und her zwischen Gott und Mose, aber am Ende ist Mose bereit. In dem ganzen Thema der Berufung durch Gott geht es vor allem darum, zu verstehen, wer Gott ist. Und darum geht es auch bei uns. Es geht darum zu verstehen, was er getan hat und was er tun will. Es geht mehr als alles andere darum, ihn wirklich zu kennen. Kennenzulernen. Auf intime Weise, auf vertraute Weise. Der Ruf Gottes ist keine Ausnahme. Seit Jesus ergeht er tatsächlich an alle Menschen. Nicht an die Superheiligen und Superhelden. Und du denkst, wer bin ich? Genau, das hat Mose auch. Mose fühlte sich überhaupt nicht mehr fähig. Und das ist die beste Voraussetzung. Es geht nur darum, dass Gott unser Herz haben kann. Es geht um Erwählung. Es geht tatsächlich um Erwählung, auch wenn unlängst die Präses der evangelischen Kirche lauthals verkündete, kein Politiker ist von Gott erwählt. Wer das erzählt, erzählt Bullshit. Amen. Nun, aus ihrer Emotionalität heraus, vielleicht auch aus ihrer Einstellung heraus, Anschauung, mag das so sein, was sie sagt. Aber wer gibt dir das Recht, über Gottes Erwählung zu verfügen? Die Bibel hat sie nicht auf ihrer Seite. Auch wenn sie warnen möchte vor Selbst, Überhebung, Missbrauch. Trotzdem, Gott ist dein Gott, der erwählt. Und wenn du Christ bist, dann hat er dich erwählt. Er hat dich erwählt. Und wenn du mit diesem Ruf in die Politik gehst, dann bist du ein Erwählter. Das gibt dir kein Recht, irgendwas zu machen. Aber es ist so. Gott sei Dank. Was gibt es denn Besseres für unsere Welt als erwählte Menschen von Gott, die verstehen, zu was sie berufen sind, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen? Gott zu fürchten und im Geist Christi zu handeln. Und so ist es in jedem Bereich. Du bist erwählt und berufen, wenn du Arzt bist, wenn du Lehrer bist, du bist von Gott berufen und erwählt. Botschafter zu sein, seines Reiches zu sein. Und du sagst, wer bin ich? Gott hat dich gesandt. Er hat uns gerufen aus der Finsternis der Gottesferne ins Licht. Er hat uns gerufen aus einem Leben der Selbstbestimmung in ein Leben der Nachfolge. Wir sind verantwortlich, mit dieser Erwählung umzugehen. Sie heilig zu halten. Uns zu fürchten davor. Was für ein Vorrecht es ist, Christ zu sein. Weißt du, was für ein Vorrecht es ist? Es ist kein Pillepalle. Stell dir vor, du müsstest dein Land vertreten als Botschafter oder keine Ahnung, du musst deine wichtige Rede vor wichtigen Menschen halten. Ja, wie geht uns da die Pumpe? Ja, und Menschen sind aufgeregt. Das ist Wahnsinn, wer uns da alles zuhört. Wisst ihr, was es bedeutet, von Gott erwählt zu sein? Jeden Tag. So sollten wir leben. Natürlich, er ruft uns, damit er durch uns andere befreien kann. Natürlich ist Gott der Befreier, auch in der Mose-Geschichte. Gott hat sich aber entschieden, ein Gefäß zu erwählen und durch dieses Gefäß zu wirken. Bis heute ist es so. Gott will uns als seine Partner ausrüsten. Wenn du auf ihn gewartet hast oder wenn du merkst, okay, und jetzt spricht er zu dir und jetzt teilt er sein Herz mit dir und jetzt beruft er mich, dann bereitet er dieses Gefäß vor, jeden von uns. Erfüllt von seinem Erbarmen sollen wir seine Botschaft weitergeben. Und da wird es so sein, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen Verantwortung haben, ganz unterschiedlich im Reich Gottes. Aber jeder an seinem Platz ist von Gott berufen. Als Mutter, als Vater, als Kind, als Mitarbeiter, als Chef, als wo immer. Die Frage ist, er bedient sich unser, darf er das? Luther gebrauchte das Bild der Larve. Äußerlich sind wir schwach. Äußerlich sieht man es uns oft nicht an. Wir sind nicht besser als irgendein anderer Mensch, aber inwendig tragen wir den Heiligen Geist. Inwendig haben wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das neue Leben, das bricht am Ende in Herrlichkeit hervor. Aber es wird eben auch dann sichtbar, wenn wir im Glauben die Werke Gottes tun. Mose ist schwach, aber er hatte einen Stab. Und Gott gab ihm Salbung für diesen Stab. Er sagt, wirf diesen Stab hin und dann wird's zur Schlange und dann nimm ihn wieder. Und mit diesem Stab hat er Israel aus Ägypten geführt, weg vom Pharao und durchs Rote Meer hindurch. Mose wusste, dass er sich ganz auf Gott verlassen musste. Weißt du, dass du dich ganz auf Gott verlassen musst? Und dann geschahen die Wunder. Dann handelte Gott. Dann teilte sich das Meer. Warum? Damit Mose glänzen konnte? Nein. Damit Gott verherrlicht würde. Und alle bekennen mussten, der lebendige Gott lebt. Wenn wir uns den Ruf Gottes gefallen lassen, und ich komme zum Schluss, dann wird er mit uns sein. Schritt für Schritt. So wie Gott zu Mose sagte, ich will mit dir sein. Und dann leben wir, diese Berufung. Was tun, wenn Gott uns ruft? Wir antworten mit unserem Leben auf diesen Ruf, mit unserer ganzen Hingabe. Ich habe drei Möglichkeiten, jetzt auf diese Predigt zu antworten, während wir singen und dann einfach im Abendmahl zu Jesus zu kommen. Erstens, du hörst vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dass Gott dich rufen will. Dich, egal wie alt du bist, ob du jung bist oder alt bist. Du denkst, ich, mich. Und du spürst heute, ich bin gemeint, dann bete mit mir dieses kurze Gebet jetzt. Herr Jesus, danke, dass du mich kennst und rufst. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mich zu einem Kind des himmlischen Vaters machst. Ich sage heute Ja zu dir und ich sage Ja und bitte vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Sei von jetzt an mein Herr und leite mich mit deinem Geist. Amen. Und du bist Christ, aber du hast nichts Spezielles für dich gehört. Es gibt eine Berufung, die dir vom ersten Tag des Glaubens an gilt. Nämlich du sollst Gott von Herzen lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst auf seine Stimme hören und ihm treu folgen. Und wann immer du kannst, anderen Zeugnis geben. Du bist berufen, Salz und Licht zu sein. Dann sag heute neu Ja zu dieser Berufung. Ich sag, ich habe nichts Konkretes, nichts Bestimmtes, aber ich will treu sein in dem, was ich verstanden habe. Und ich will Gott neu meine Aufmerksamkeit schenken. Denn er hat noch so vieles vor. Und drittens, du weißt, dass Gott dich berufen hast, du bist aber zögerlich. Du bist ungehorsam. Aber Gott ist mit dir. Das ist so ermutigend, es sind so viele Starrköpfe in der Bibel. Also wenn wir dickköpfig sind oder wenn wir sagen, ich will jetzt nicht, dann versteht er uns. Und die Frage ist, möchtest du heute deine Starrköpfigkeit ablegen? Deinen Widerstand niederlegen und bekennen? Und Gott alles übergeben, damit die Berufung, die er für dich hat, auch zum Ziel kommt? Und Jesus, so legen wir dir unser Leben hin an diesem Morgen. Herr, wenn wir uns jetzt vorbereiten, an deinen Tisch zu kommen, danken wir dir, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind. Danke, Herr, dass du uns lieb hast und dass du uns in die Fülle führen möchtest, in ein erfülltes Leben. Herr, zünde neu ein Feuer an in uns. Herr, und nimm alles von unseren Ohren, das hindert, dich zu hören. Reinige unsere Herzen, dass wir offen sind, von dir zu empfangen. Wir legen dir jede Angst hin, jede Sorge, dass es uns überfordern könnte, was du sagst. Herr, du überforderst niemand. Und doch möchtest du, dass wir dir folgen. Und so komm, Heiliger Geist, und wirke an uns heute Morgen, auch jetzt, wenn wir zu deinem Mahl treten. Wir wollen dich loben und lieben. Wir wollen dir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und gespannt sein auf das, was du noch mit uns vorhast. Amen.